Bring dich mit. Ein Podcast von Sikon Hospitality.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bring dich mit, eurem Podcast rund um Hospitality, Trends, Innovation, Hamburg und noch ganz viel mehr. Wir sind eure Hosts, Minu
und Sarah. Und heute wird es luxuriös bei uns im Studio, denn wir haben niemanden geringeren zu Gast als Ingo Peters. Er ist seit vielen Jahren Managing Director und Regional Vice President des Fairmont Hotel für Jahreszeiten in Hamburg und prägt die Luxushotellerie seit über 4 Jahrzehnten. Stationen bei renommierten Marken wie Ritz-Carlton und Mandarin Oriental sowie sein Studium an der Cornell University haben seinen Weg geprägt. Unter seiner Führung wurde das Haus mehrfach ausgezeichnet und zählt bis heute zu den bekanntesten Adressen der deutschen Hotellerie.
Und genau deshalb freuen wir uns heute auf ein Thema, das aktueller kaum sein könnte: die emotionale Guest Journey. Denn in einer Zeit, in der Exzellenz fast schon Voraussetzung ist, entsteht der eigentliche Unterschied oft dort, wo Gäste nicht nur bestens betreut, sondern wirklich berührt werden. Es geht also um Individualisierung, um echte Verbindung und um die Frage, wie Luxushotellerie unvergesslich wird.
Und bevor wir ins Thema einsteigen, starten wir natürlich wieder mit unserem Icebreaker. Ich packe meinen Koffer, aber heute nicht für irgendeinen Urlaub, sondern mit 3 Essentials, die ein Hotel wirklich auf das nächste Level bringen. Ingo, wir freuen uns sehr, dass du da bist und wir würden uns auch sehr freuen, wenn du uns verrätst, was deine 3 Sachen sind, die du als erstes mit einpacken würdest.
Also auf jeden Fall ein gutes Buch, eine Badehose und meine Familie, mein kleiner Sohn Konrad und meine Frau natürlich.
Sehr schön.
Das war auf jeden Fall wunderbar kompakt. Ich neige sehr viel dazu, sehr viel zu sprechen. Deswegen wird es bei mir ein bisschen länger. Also mein erstes Essential wäre definitiv ein offenes Ohr. Also wirklich zuhören, statt nur Service abspulen. Dann würde ich definitiv, um ein Hotel zum nächsten Level zu bringen, ein starkes CRM-System einpacken. Weil ich finde, Daten sind schon eine wichtige Grundlage, um individuell zu kommunizieren. Und als drittes definitiv ein motiviertes Team, denn ich bin der Meinung, ohne Menschen, die motiviert sind, eine gewisse Haltung haben und vor allem eine gewisse Energie, kann es auch keine emotionale Guest Journey geben.
Meine Sachen ähneln deinen Sachen etwas, Sarah. Ich würde auf jeden Fall auch zuerst Gästefeedback mitnehmen, einfach damit ich herausfinden kann, was wirklich meine Gäste wollen und wie ich meine Guest Journey dementsprechend natürlich auch verbessern kann. Damit einhergehend auch auf jeden Fall die Zeit mit den Gästen, weil man, glaube ich, auch im Gespräch sehr viel über die Menschen erfährt und so das ganze Erlebnis, das gesamte Rundum-Paket einfach persönlicher und emotionaler gestalten kann. Und zuletzt das Auge für das gewisse Extra, für die kleine Cherry on Top, würde ich sie nennen, dass ich so einfach für so einen richtigen Wow-Moment irgendwie sorgen kann. Und ich glaube, dann haben wir alle unsere Koffer gepackt und wir können richtig in unser heutiges Thema einsteigen. Ingo, erzähl uns doch zum Einstieg gerne mal ein bisschen über deinen beruflichen Werdegang und wie sah eigentlich dein Start in die Hotellerie aus?
Ja, ich würde sagen, eher ungewöhnlich, da ich aus einer Familie komme, in allen Generationen Akademiker, vom Richter, Anwalt, Arzt, meine Mutter Apothekerin, mein Vater Architekt. Die waren entsetzt, dass ich mich nach dem Abitur dazu entschlossen habe, in die Hotellerie zu gehen. So. Mein Vater hätte mich gerne am liebsten auch als Architekt gesehen, aber zumindest als Ingenieur in einem technischen Beruf. Meine Mutter hätte eher so zum medizinischen, pharmazeutischen so geliebäugelt damit. Und ich habe mir das alles so angeguckt, habe gesagt, nee, ganz ehrlich, also mein Vater, der hat dann früher gezeichnet und Stunden und das war ja früher als noch manuell, ne, so. Und ich denke, boah, ist das langweilig da, die ganze diese Pläne zu zeichnen. Und meine Mutter, gut, die war Apothekerin, approbiert, also studiert. Aber für mich war das also wie eine Verkäuferin, nur dass sie halt Medikamente und Beratung gemacht hat. Also es war auch nichts für mich. Und ich wollte gerne in einem Beruf, wo ich Entscheidungen treffen kann und wo ich auch was bewegen kann. Nummer 2 wollte ich unbedingt international im Ausland arbeiten und leben. Nicht nur in Urlaub fahren, mal 2 Wochen, sondern wirklich rauskommen. Und dann hatten wir bei uns auf dem Gymnasium so eine Zeitschrift, die hieß Abi. Die kam immer so, glaube ich, vierteljährlich raus. Und dann einmal kam da eine Ausgabe und da wurden immer verschiedene Berufsmodelle vorgestellt, damit man sich so informieren konnte. So. Und da kam das Berufsbild des Hoteliers. Habe ich das so gelesen. Ich denke, ja, genau das willst du. Ich muss nicht studieren und kann in verschiedene Länder gehen, kann überall arbeiten. Wenn ich jetzt hier eine Zulassung habe als Jurist, dann kann ich auch mal sagen, ich gehe in die USA. Ne? Das funktioniert nicht. Oder nach Asien oder sonst wohin. Das gleiche gilt für Lehramt. Aber in unserem Beruf kann man eigentlich alles machen. Und dann habe ich gesagt, das ist doch genau der Beruf, der dich interessiert. Alles, alle meine Checks, Marks, sie waren getickt. So, und dann habe ich mich im Hotel für Jahreszeiten beworben, weil ich gedacht habe, okay, wenn, dann das beste Hotel am Platz.
Wenn schon, denn schon.
Wenn schon, denn schon. Ich war aber eigentlich viel zu spät. So, ich war ungefähr ein bisschen mehr als ein halbes Jahr vor meinem Abiturabschluss da. Und da hieß damals die Personalchefin Frau Jacobs. Und im Gespräch so, also die Chemie stimmte, das war alles super und ich hatte mich auch sehr gut darauf vorbereitet und ich wurde gefragt, so was ich mir denn so vorstelle und so, ja, auch viele harte Arbeit und das und das und das. Und dann sagt sie, ja, wann gedenken Sie denn zu starten? Und ich habe gesagt, ja, dieses Jahr, also im August. Fing die laut an zu lachen, sagte, ja, also Peter, das wissen Sie, also 3 bis 4 Jahre Vorlauf haben wir, also da brauchen wir gar nicht dran zu denken. Ich sage, aber wissen Sie, ich sage, es gibt ja immer mal Situationen, wo vielleicht jemand abspringt oder krank wird oder irgendetwas. Und wenn das sein sollte, dann bitte, bitte, liebe Frau Jacobs, denken Sie an mich. Jawohl. Bin nach Hause gegangen und gesagt, naja, mal gucken, vielleicht dann alternativ habe ich mir schon überlegt, an ein Hotel zu bewerben. Und das dauerte wirklich genau, ich glaube, es war genau eine Woche. An einem Donnerstag, das Telefon klingelte. Aber Frau Jacobs am Telefon sagt, ja, ich habe gute Nachrichten, ich habe noch einen Platz für Sie und Sie können im August tatsächlich anfangen. Ja, und so bin ich in die Hotellerie gekommen. Meine Eltern waren nicht begeistert. Mein Vater war überhaupt nicht begeistert davon. Wir haben uns auch ein bisschen gestritten, das muss man auch ehrlich sagen. Ich habe gesagt, okay, boah, du, wozu haben wir dich durchs Abitur gebracht und jetzt wirst du Kellner und wie schlimm und so weiter. Und du kriegst gar nichts mehr von uns. Ich habe meinem Vater gesagt, ich will auch gar nichts von euch haben. Ich mache das alles selber. Und wir sind, also bei uns 4 Kinder in der Familie, die anderen haben alle studiert und die sind natürlich dann auch unterstützt worden durch die Familie alles. Ich habe gesagt, ich brauche keine Unterstützung, ich mache das alles alleine. Habe dann auch das angefangen, erstmal als Page in 4 Jahreszeiten. Und das war dann auch interessant, viele von meinen damaligen, ehemaligen Mitschülern, die fanden das auch alles witzig, weil die auch alle angefangen haben zu studieren, sind dann vorbeigefahren im Auto, haben mir so eine Nase gemacht und so, guck mal, da steht der und so. Ich habe mir nur gedacht, okay, wir werden schon sehen, wer wie weit im Leben kommt. Und viele von denen, finde ich, und auch noch ganz viele Menschen, heute junge Menschen, machen es falsch. Die sagen, oh, dieser Beruf, da hieß zum Beispiel Ingenieur. Die brauchen Ingenieure bei Mercedes, bei BMW. Das ist ein gut bezahlter Beruf, der ist anerkannt und kann man viel Geld verdienen. Also ich werde Ingenieur. Die haben sich gar nicht gefragt, was will ich eigentlich, wofür bin ich eigentlich begabt, was möchte ich? Und viele von denen haben dann was studiert. Entweder haben sie dann irgendwie nach den ersten Semestern abgebrochen, weil sie gemerkt haben, es ist nichts für sie. Oder sie haben das zu Ende gebracht, sind aber nie in ihrem Job glücklich geworden. Und Beruf kommt von Berufung. So, man muss dafür berufen sein. Und ich bin der ganz festen Überzeugung, wenn man etwas macht, ich hätte studieren können, natürlich. Wäre ich ein guter Architekt geworden? Nein. Ich wäre mittelmäßig geworden, maximal mittelmäßig. So, das heißt, dann würde ich wahrscheinlich für einen, nicht böse gemeint, für einen Oberstudienrat ein Familienhaus bauen wahrscheinlich, ja. Oder wenn ich, sage ich mal, ein mittelmäßiger Journalist bin, dann bin ich irgendwo hier im Wochenblatt und mache irgendetwas. Aber wenn ich wirklich gut sein möchte, dann muss ich mit Leidenschaft und mit voller Überzeugung etwas machen. Und das war bei mir der Fall. Und wenn Sie mich heute fragen, was würde ich anders machen, wenn ich jetzt alles nochmal zurückdrehen könnte, bis zur Schulzeit? Nichts. Jede Entscheidung war die richtige. Auch die Fehler, die ich gemacht habe, die müssen auch sein. Die würde ich auch nicht missen wollen. Und dadurch bin ich ein sehr, sehr, sehr zufriedener Mensch, weil es bringt mir heute noch unsagbar viel Spaß, meinen Beruf auszuüben. Wenn ich so morgens durchs Hotel gehe, vor allem so an Tagen, die Sonne scheint, wir sind so nach Osten gerichtet, dann sage ich immer, mein Gott, ich darf hier arbeiten und ich kriege noch bezahlt dafür. Ist das nicht toll? Und dann vergeht auch die Zeit wie im Fluge. Und es ist wirklich meine Passion und es ist auch für mich eine Lebensaufgabe, da ich ja in diesem Hotel meine ersten Gehversuche gemacht habe. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und deswegen rate ich allen jungen Menschen und teilweise kommen auch die Eltern und sagen, ja, und meine Tochter, die sollte mal hier eine Ausbildung oder so und so machen. Ich sage, die Kinder müssen das machen, wozu sie zu berufen sind, wozu sie wirklich Lust haben. Egal, was das ist. Und wenn einer Musiker werden will, ja, oder Künstler oder Maler, wenn du wirklich dafür brennst, dann wirst du auch erfolgreich. Und das glaube ich 100%.
Also man merkt dir auf jeden Fall die Begeisterung auch an, muss ich sagen. Und ich glaube, die ist auch ganz, ganz wichtig.
Ja.
Ja. Weil ich glaube, du kannst ganz schnell sehr unglücklich werden. Dann gehst du jeden Tag unglücklich nach Hause. Klar, verdienst dein Geld, aber wie lange kann man sowas laufen lassen?
Hört euch mal morgens im Radio das an. Heute ist Montag. Gott, wir haben die ganze Woche noch vor uns. So, und dann Mittwoch. Jetzt haben wir Bergfest. Noch 2 Tage. Und dann endlich ist Freitags Wochenende. Und ich denke, wie schlimm muss das sein, wenn man sich so durch die Woche quälen muss, um zu sagen, oh, Montag und jetzt muss ich noch 5 Tage und zählst jeden Tag. Das muss doch also, das muss eine Strafe sein, finde ich. Und ich glaube, leider ist es so, dass viele, viele Menschen Berufen oder Jobs nachgehen, die sie eigentlich gar nicht so richtig erfüllen. Sie müssen es aber machen, weil sie, jeder von uns muss die Miete bezahlen, muss Essen auf den Tisch stellen, muss die Stromrechnung bezahlen und so weiter, sich was zum Anziehen kaufen. Und da ist es einfach nur ein Zweck, um Geld zu verdienen. Und wenn man sich dann so immer jede Woche zur Arbeit schleppen muss, oh Gott, und jetzt fängt die Woche schon wieder an und wann ist endlich wieder Urlaub? Also das stelle ich mir furchtbar vor.
Ja, es klingt auf jeden Fall nach einer sehr inspirierenden Geschichte, die du hier mitbringst. Was war denn ein entscheidender Moment auf deinem Weg zum Hoteldirektor? Also gibt es da einen Moment, wo du sagst, das war so besonders für mich, das ist in Erinnerung geblieben?
Och, da sind ganz, 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 ganz viele Momente, die in Erinnerung geblieben sind. Aber ich glaube, einer ist schon prägend. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, Sir Peter Ustinov. Ein ganz berühmter Schauspieler, der jetzt schon vor einigen Jahren verstorben ist. Wirklich eine Koryphäe, der also auch, der hat in vielen Filmen mitgespielt. Der, ich weiß nicht, der sprach 6 oder 7 Sprachen fließend. Wirklich respektiert. Hat bei uns im Filialzentrum immer gewohnt. Den habe ich damals schon als Page begrüßt bei uns im Hotel und auch bedient. Und als ich dann in Thailand gearbeitet habe, in Phuket, da war der immer im Oriental Bangkok für 4 Wochen bis Weihnachten. Und nach Weihnachten kam er immer zu uns nach Phuket, auf diese Urlaubsinsel im Süden von Thailand. Da war er auch immer 4 Wochen. Und da lernte ich ihn dann noch besser kennen und auch seine Frau Lady Helen. Und einmal immer zum Ende des Urlaubs hin habe ich ihn immer eingeladen in meine Wohnung und habe dann selber was gekocht für ihn. Fand er super. Und dann hat er im Prinzip so eine Privatvorstellung gegeben, so von seinen Parodien. Das war immer toll. So, und dann bin ich ja Jahre später zurückgekommen ins 4-Jahreszeiten. Und da wohnte er auch. Und dann gab es einen Vorfall. Wir hatten einen Empfangschef, der schon sehr lange da war, gestandener Mann. Der war total fertig. Und er hat gesagt, Herr Peters, wir haben ein Riesenproblem. Ich sage, was ist denn los? Ja, Sir Peter Ustinov ist da oben noch in der Suite und der reist erst um 15 Uhr ab. Und wir haben jetzt jemanden hier unten, der die Suite gebucht hat. Und der macht einen riesen Aufstand. Der will da rein. Er hat die zugesagt bekommen. Was machen wir jetzt? Ich sage, ich kümmere mich mal um den Sir Peter Ustinov. Bin da hochgegangen. Und dann sagt er zu mir, ist doch gar kein Problem, sagt der Ingo. Ich packe meine Sachen schnell und dann gehe ich runter, dann warte ich in der Halle. So. Der hatte die Größe, der war überhaupt kein. Normal hätte ich gesagt, ich bin hier der berühmte Schauspieler. Wer ist denn Herr Müller da unten oder Herr Meier oder Herr Schulze? Ich bleib jetzt hier, ich bin Stammgast des Hauses seit Jahrzehnten. Nein. So, dann ging er runter. Der Empfangschiff ist fast umgefallen, dass ich da hochgegangen bin und er mit mir runterkam. Und dann saß der Sir Peter Ustinov dort. 2, 2,5 Stunden in der Halle, ganz geduldig. Ich sage, willst du, weil wir waren dann per Du, Sir Peter und so. Und dann habe ich ihm dann noch einen Kaffee serviert. Und dann immer, wenn Leute da vorbeigingen, dann parodierte er, machte die nach und hatte, also sagte er, ich habe so einen Spaß hier, ich sehe die ganzen Leute, die hier kommen. Und habe ich gesagt, Mensch, was ist das toll. Jemand, der so viel im Leben erreicht hat, der so down to earth ist, so ganz normal ist, das hat mich sehr berührt. Und da habe ich mir gesagt, Mensch, was hast du für ein Glück, solche Leute in deinem Leben zu treffen. Und es hat sich immer wieder bewahrheitet, alle, die wirklich was drauf haben, mit denen kannst du auf Augenhöhe sprechen. Ja, ich habe da, Brian Ferry war mal bei uns, da haben wir uns über Kunst unterhalten und was im Hotel war, wo ich denke, ein ganz normaler Mensch. Und dann hast du so möchte gerne und C und so Promis und so, die denken, sie sind so wichtig und was alles. Und haben so eine Riderliste, was denn alles im Kühlschrank sein darf und nicht und wo. Aber die wirklich was können, was drauf haben, sind so bescheiden und so nett und also auch zu unseren Mitarbeitern. Und das ist so, das sind so Momente, wo ich sage, das hat mich nochmal richtig bestätigt, in diesen Beruf zu gehen.
Und du hast ja jetzt einen Großteil, wenn nicht sogar den größten Teil deiner Karriere im Luxussegment verbracht. Mhm. War das von deiner Seite aus ein bestimmter Move, dass du sagst, ich will das von Anfang an und definitiv in dem Segment machen?
Ja, das war von Anfang an so. Und das war auch allerhöchst interessant, als ich anfing in der ersten Woche, ich war ja Page. Der Chefportier hat uns dann alles zu so einer Einführung gebracht und uns erklärt, wie man Gäste begrüßt, wie man, dass man mit polierten Schuhen kommt und dies und das und jenes und die Hände musste man davor zeigen. Und der sagte immer, wenn ihr im Leben weiterkommen wollt, und dann müsst ihr immer im besten Haus arbeiten. Und was ist das beste Haus? Also das ist ja Geschmackssache. Und was ist besser, ein BMW oder ein Mercedes oder ein Porsche? Jeder hat da einen anderen Anspruch. Aber er sagte, das muss immer das zu den drei Besten der Stadt gehören, weil, und das ist mir auch oft passiert, man kriegt natürlich dann Angebote, zwei, drei Etagen tiefer, einen tollen Titel haben und ein tolles Gehalt haben, wie auch immer, weil die anderen abwerben wollen. Er sagt, da dürft ihr nie drauf reinfallen, ihr müsst immer für das beste Haus am Platz arbeiten. Das wollte ich auch immer. Und das war für mich immer gesetzt. Und ich wäre auch kein 3-Sterne-Hotelier, muss ich ganz ehrlich sagen. Das könnte ich auch gar nicht, wenn man da auf ganz andere Sachen achten muss. Ich weiß, was ich kann. Und ich sage mal, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Und das ist tatsächlich in diesem Marktsegment.
Sehr gut. Ich kann mich nämlich daran erinnern, ich habe im Sofitel gearbeitet und ich bin selbst Akademikerin und habe das nicht gelernt und habe es aber lieben gelernt, weil ich bei IHG lange gearbeitet habe.
Ja, toll.
Und dann habe ich gedacht, so, wenn nicht jetzt, wann dann, direkt ins Hotel. Und habe ich mich tatsächlich auch ganz klar nach 5-Sterne-Häusern umgeschaut, weil ich damals gesagt habe, wenn irgendwo alle Abteilungen besetzt sind, also wirklich klein, klein auch, dann ist es definitiv in den Häusern. Und als Kettenkind ganz klar gelernt, welche Budgets dahinter stecken und ne, welche Arbeit man da reinsteckt und wie man auf Details achtet. Das hat mich schon, finde ich, beeindruckt. Also die Operative ist dann ja immer noch mal eine andere. Mhm. Aber ich finde, beide Seiten sind definitiv es wert, die mal kennenzulernen, wenn man in die Richtung gehen möchte.
Ja, und was ja auch toll ist in einem Hotel, man hat ja so viele verschiedene Abteilungen. Wenn ich jetzt auf einmal merke, okay, ich liebe die Hotellerie und das ganze Ambiente drumherum, aber mein Herz schlägt so für Marketing. Dann gehe ich im Hotel ins Marketing. Oder wenn ich in Verkauf will, dann gehe ich in Verkauf. Oder möchte ich gerne, mag ich Events, mag ich gerne Hochzeiten organisieren. Oder jetzt zum Beispiel diese ganze OMR-Festival. Ja, ist ja eine Riesenorga, die dahinter steckt. Und das dann alles, ich habe das früher auch mal gemacht, als ich in den USA war, da habe ich als Eventmanager gearbeitet. Und das war für mich so erfüllend, mit jemandem zu sitzen. Und man plant auf dem Papier eine Veranstaltung. So. Und ich sehe die dann schon in meinem Kopf, wie sie dann auch ablaufen wird. Nicht jeder von den Eventplanern kann das. So. Und dann das Erfüllende ist, du hast es mal geplant und jetzt wird es Wirklichkeit. Es ist wie, als wenn du sagst, du planst ein Haus, mein Vater als Architekt, und dann ist das irgendwann mal fertig. Nur das geht ein bisschen schneller. So. Und wenn dann diese Veranstaltung läuft und wenn sie gut läuft und wenn du auch den Eventleuten das Richtige vorgeschlagen hast, zu sagen, ja, genau richtig, so, das ist so eine tolle Sache und dann läuft man da durch. Dann habe ich aber the best of both worlds. Ich habe auf der einen Seite sozusagen die administrative Planung gemacht, da musst du ja auch was drauf haben, würde ich gut organisiert sein, keine Details vergessen. Aber dann habe ich die Operative dazu und bin mit dabei, wenn das Ganze stattfindet. Und wenn dann die Gäste glücklich sind und sagen, boah, war das ein toller Abend und war schön und wir kommen wieder, dann ist das Erfüllung, weil dann kriege ich für meine Arbeit einen direkten Feedback und das ist der Kick, wo du sagst, darum arbeite ich da und darum mache ich das gerne, weil man dann einfach die Gäste glücklich macht und das ist einfach eine tolle Sache. Wir haben ja, ist ja wie so eine kleine Stadt, wir haben so viele verschiedene Abteilungen und man kann ja dann, wenn man im Hotel ist, das ausprobieren und merkt, wofür, was ist eigentlich, was interessiert mich, wo möchte ich gerne hin?
Das Vierjahreszeiten ist ja nicht nur ein Luxushotel, sondern für viele ja auch ein Stück Hamburg. Mhm. Wenn du auf das Haus blickst, welche Rolle, denkst du, spielt es aus deiner Sicht für den Standort Hamburg allgemein?
Ja, ich glaube schon jetzt, also ohne arrogant zu sein, hat das Vierjahreszeiten schon seit vielen Jahrzehnten eine große Rolle gespielt, nicht nur das Vierjahreszeiten, auch andere Hotels, Atlantik zum Beispiel, Jakob, Fontenay ist jetzt noch relativ neu, wird aber auch dann in einigen Jahren auch eine Rolle spielen, wo man sagt, das gehört zu Hamburg und das kann man sich nicht wegdenken, weil wir natürlich sehr, sehr viele wichtige Events gehostet haben. Es sind viele wichtige Verträge unterschrieben worden. Wir haben, ich weiß nicht, ob euch das noch sagt, Aristoteles Onassis, ein großer griechischer Reeder, der ja auch dann mal Kennedy, als sie verwitwet war und der John F. Kennedy ermordet wurde, danach hat er die ja geheiratet. Die waren dann immer bei uns. Und da wurde Geschichte geschrieben. Und das ist so eine Institution der Hamburgensie, die man sich aus Hamburg nicht wegdenken kann. Und was ja immer wichtig ist, wenn man eine Stadt auch eine internationale Bedeutung hat, dann muss man ja Events haben in der Stadt. Da müssen Gäste von außerhalb hierher kommen, zu Besuch kommen und die müssen natürlich auch untergebracht werden. Und ich glaube, da spielen wir schon eine große Rolle mit, dass das erfolgreich verläuft. Und dadurch kennen wir natürlich auch sehr, sehr viele Besucher, die aus aller Welt dann kommen, aus politischen Gründen oder eine Filmpremiere oder die machen irgendwelche Deals. Ich weiß noch, als der Ahmed Al-Maktoum kam, als die erste Emirates-Maschine gelauncht wurde nach Dubai und die Stapelläufe und solche Sachen. Und da spielt das Hotel schon eine große Rolle.
Die Luxushotellerie trägt ja trotzdem oft das Image irgendwie des Unnahbaren mit sich. Viele Menschen denken bei einem Fünf-Sterne-Hotel sofort, das ist nichts für mich, das ist überhaupt nicht meine Welt. Selbst wenn es nur um einen Kaffee, einen Restaurantbesuch oder einen Drink an der Bar geht, begegnet dir diese Hemmschwelle häufig? Und was würdest du jemandem sagen, der vielleicht genauso denkt?
Ja, also ich glaube, wir haben diese Hemmschwelle gab es tatsächlich für eine sehr, sehr lange Zeit. Und viele, dazu gehöre ich auch selber, wenn man dann am neuen Jungfernstieg lang ging, also viele Leute, mich eingeschlossen, war ich mit meiner Mutter früher unterwegs, man wechselt die Straßenseite irgendwie, dann da so direkt vorbeizulaufen, aber doch ein bisschen Ehrfurcht gehabt. Und das Interessante ist, unser jetziger Eigentümer, die Familie Dohle, der Kurt Dohle ist der Senior, die kommen aus dem Lebensmittelhandel. Er war von seinem Vater Anfang der 50er Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hamburg geschickt worden, um einen Kaffeeröstkurs zu belegen, weil wir ja hier in der Speicherstadt natürlich auch den Kaffee umschlagen, Gewürze und so weiter und so fort. Und dann hatte er abends frei nach dem Lehrgang, spazierte durch die Stadt am Vierjahreszeiten vorbei, hat dann auch die Seite gewechselt, hat gesagt, oh, also da würde ich ja zu gerne jetzt reingehen an die Bar, genau wie du gerade gesagt hast, und möchte einen Drink nehmen. Aber er hat sich nicht getraut. So. Dann zwei Abende weiter ging er wieder lang und dann hat er allen Mut zusammengefasst. Und da, wo heute das Niki Nein ist, da war früher Jahreszeiten Bar und Spätrestaurant. So. Da ging es dann auch den Keller runter. Und auch da, wo die jetzige Niki Nein Bar ist, war früher auch die Bar. Und dann ist er da runtergegangen und das weiß er heute noch, hat einen Gin Fizz sich bestellt und war ganz stolz. Also das Geld zusammen gezählt, dass das auch alles gestimmt hat und hat da seinen Drink genommen und war stolz wie sonst was. Und als ich das Hotel übernahm, das ist jetzt gewesen am 1. Oktober 1997, also ich bin nach der Ausbildung und Lehre, bin ich dann im Ausland gewesen, das war ungefähr 15 Jahre, dann kam ich ja zurück. Es wurde immer weniger und es war diese Hemmschwelle da, dass jüngere Leute nicht ins Hotel reinkamen. Und das hat mich geärgert. Ich habe gesagt, hier kann doch jeder reinkommen und einen Kaffee trinken oder ein Bier trinken oder einen Drink nehmen. Und dann habe ich gesagt, wie kriegst du das hin, dass du diese Hemmschwelle abbaust? So. Und dieses Spätrestaurant wurde 1987 stillgelegt. So, weil kein Geschäft mehr war. Dann habe ich gedacht, okay, das müsste man wieder aktivieren. Und dann haben wir da ein euroasiatisches Restaurant eröffnet, Doc Cheng's hieß das. Und das war vom ersten Tag ein absoluter Bombe. Also ich weiß noch, als wir die Eröffnung hatten, da waren 800 Leute, da war eine Schlange, 150 Meter vom Hotel haben die Leute angestanden, um da reinzukommen. So, und das Coole daran war, weil ich gedacht habe, okay, das wird funktionieren, weil wir haben ja einen zweiten Eingang. Da wirst du nicht vom Doorman begrüßt, schönen guten Tag, kann ich Ihnen helfen und so weiter, haben die Ersten schon Angst und dann geht man hoch die Drehtür, wie, was möchten Sie, da ist dann schon mal diese Angst da, aber da unten könnte man reingehen, zack. Und was dann passiert ist, war ganz interessant, der Grill, der lief nicht besonders gut, es war also alles so alt und das alte Publikum, das kam irgendwie nicht mehr und die Jungen haben sich nicht reingetraut. Und dann habe ich dem Oberkellner gesagt vom Grill, hör mal, hier unten haben wir ja jetzt so einen wahnsinnigen Erfolg und viele Leute, die jetzt keine Reservierung haben, die schicken wieder weg. Ich sage, du stellst dich da unten an die Treppe und immer wenn Leute jetzt nicht eine Reservierung haben, sagst du, darf ich Ihnen mal kurz den Grill zeigen, vielleicht wollen Sie da mal hochkommen. Und das war ein Phänomen. wir haben an dem Konzept da oben gar nichts geändert. Das war ja auch vollkommen in Ordnung. Und auf einmal kamen die Leute dann in den Grill rein. Ach, das ist ja ganz nett hier. Hier habe ich gar nicht reingetragen, bin ich noch nie gewesen. Mhm. Durch diesen Eingang, der war einfach so, und da ist ja jetzt auch die Condi, da haben wir dann die Condi-Lounge gebaut, da kann man jetzt draußen sitzen. Und das war für mich wichtig, diese Schwellenangst abzubauen, dass man einfach mal reingehen kann, ohne jetzt ein großes Menü mit Kaviar zu essen und einfach will vielleicht nur ein Cappuccino trinken oder ein Aperol Spritz oder ein Bier trinken oder ein Stück Kuchen essen, dass das für jeden in Hamburg möglich ist. Ich glaube, ganz 100% kannst du es nie für alle abbauen. Aber ich denke, wenn ich mir jetzt so unseren Gästemix angucke, der auch sehr jung ist, dass uns das sehr gut gelungen ist.
Die Klischees, mit dem nach wie vor ja Luxushotellerie teilweise oder mit Sicherheit in den Köpfen so einiger belastet wird, passiert es denn auch, dass diese Klischees hin und wieder mal auch auf dich als Direktor selber übertragen, wenn es man sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich ihn ansprechen soll, ah, weiß ich nicht, der ist da Direktor, dass man schon irgendwie das Gefühl hat, es ist ein bisschen unnahbar, dass du halt dazugehörst und man, dass diese Klischees auf dich überträgt und wenn ja, wie gehst du selber damit um und was würdest du diesen Leuten sagen?
Ja, das kommt sicherlich vor. Ich würde auch sagen, wahrscheinlich auch gar nicht so selten, weil das ist dann wirklich ein Klischee und da gibt es dann so eine gewisse Hemmschwelle. Ja, und ich merke das, bin also relativ spät im Leben Vater geworden. Unser Sohn, der ist jetzt 9 und dann auf einmal ist man dann in dieser Gemeinschaft auch der Eltern in der Schule oder im Club beim Sport, wo ich dann auch schon so gemerkt habe, ja, die gucken einen so an und das ist also nicht so direkt, das ist so der Direktor vom Filialsein und so, wo man dann schon so eine gewisse Zurückhaltung merkt. Aber wenn man dann selber auf die zugeht und sagt, Mensch, der ist ja eigentlich ganz nett, der ist auch ganz normal und ich ziehe mir dann auch immer bewusst, komme ich dann in Jeans und Sneakern und wie auch immer, dass ich sage, Mensch, ist doch ganz normal, wie wir auch alle, ja, bin ich ja auch. Aber das hat man natürlich schon öfter und ich glaube, die einzige Möglichkeit, finde ich, damit umzugehen, ist auf die Leute zuzugehen, dass die merken, okay, der spricht mich ja auch und sagt, hallo, wie geht's und so weiter. Und das passiert schon mal, aber ich probiere einfach dem so entgegenzuwirken, einfach zu merken, es ist eine ganz normale Sache. Aber das ist schon eine berechtigte Frage.
Sehr spannend. Ich finde, wir haben jetzt schon richtig schön gesehen, dass Hospitality eben weit über den reinen Aufenthalt einfach hinausgeht. Und genau da sind wir eigentlich bei unserem heutigen Thema, der emotionalen Guest Journey. Ingo, warum ist dieses Thema denn gerade jetzt so entscheidend?
Ja, früher war es so, ganz wichtig, das haben wir auch auf der Hotelschule gelernt, man serviert von rechts, von links hebt man aus. Wenn man eincheckt, nimmt man die eine Hand auf dem Rücken und das waren diese ganzen Regeln. Und die halten wir natürlich heute auch noch ein, aber dem Gast ist das, glaube ich, ganz egal, ob du jetzt von rechts, von links oder von oben oder von unten servierst. Und der nächste Schritt war also erstmal diese Regeln, die man dann hat und das zweite war dann so, auch so bei, von amerikanischen Hotelgruppen einstudierte Floskeln und Sätze, yes und right away und my pleasure. Und wenn du das dann von dem 5. Mitarbeiter hörst, dann weißt du, das ist gar nicht ehrlich gemeint. Ne? Und heute ist es ganz, ganz wichtig, eine emotionale Verbindung zum Gast aufzubauen. Das ist wichtiger als alles andere. Und man muss sich wirklich um die Gäste vom Herzen authentisch kümmern und Anteil nehmen, warum sind sie hier, was versprechen sie sich von diesem Aufenthalt. Und das war schon früher so, unbewusst durch die Familie Herlin, der das Hotel ja gehört hat, die es auch gegründet haben. Der alte Herlin hat immer gesagt, und das habe ich auch übernommen, wie ist es im Hotel zu arbeiten? Das ist, sage ich auch meinen Mitarbeitern immer, als wenn ihr zu Hause Besuch habt. Das können Freunde sein, das können Eltern, Verwandte, Bekannte sein. Was macht man? Man putzt die Wohnung, ja, man macht das schick, man hat ein paar schöne Blumen da stehen. Man duscht sich, zieht sich was Nettes an, hat was zu essen vorbereitet, vielleicht ein Glas Wein oder ein Bier oder ein Cocktail. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und ich sage, genau so möchten unsere Gäste begrüßt werden. Und nicht nach irgendeiner Floskel. Und das darf bei mir im Hotel jeder selber entscheiden, wie er das macht. Zwei Sachen möchte ich gerne, dass der Name benutzt wird und die Uhrzeit. Dass ich sage, guten Tag, guten Abend und so weiter und nicht hey oder how are you guys, das nicht. Aber alles dazwischen, Name und guten Tag oder guten Abend oder guten Morgen, ist jedem selber, oder ich meine eigene Individualität dort ausleben kann, dass der auch Gast merkt, dann merkst du auch, das ist authentisch. Das ist jetzt nicht irgendwie einstudiert. Und dann ist mir immer wichtig, den Kontakt, diese Connection zu machen. Warum ist der Gast hier? So, und wenn ich dann wirklich gut bin und ich sehe, der Gast ist hier und hat noch ein Kind, und dann sagst du, Mensch, wie wäre denn das hier? Wir haben ein wunderbares Miniaturwunderland, da müssen Sie hin. Toll, dann ist man schon so mit dem Gast verbunden. Und das ist heute 1000-mal wichtiger als die Hardware. Die Hardware vom Hotel ist absolut Voraussetzung. Dass das Hotel funktioniert, dass es eine schöne Klimaanlage ist, dass das schön eingerichtet und allem drum und dran. Damit kann ich heute keinen Blumentopf mehr gewinnen. Aber dieser persönliche Service, diese Connection, dass die Gäste sagen, ich habe ein unvergessliches Erlebnis gehabt in dem Hotel und da erinnere mich heute noch dran und da waren wir doch damals und als das war, das ist so wichtig. Und dann kommen die Gäste auch wieder und dann kommt auch die nächste Generation wieder. Und diese emotionale Verbindung zu schaffen, ist nicht einfach.
Wenn es tatsächlich ein Haus schafft, einen Gast so zufriedenzustellen, dass er nicht nur zufrieden ist, sondern wirklich auch emotional berührt, woran würdest du sagen, kann man festmachen, dass dieses Thema am Ende der Wettbewerbsvorteil für einen sein kann?
Das kann man daran festmachen, dass man wirklich eine Rückmeldung vom Gast bekommt. Und ich bin manchmal wirklich überrascht. Ich habe jetzt am Wochenende wieder am Samstag eine Rückmeldung über 2 DIN A4 Seiten bekommen. Von Gästen, die ich Weihnachten begrüßt habe und die gerne zurückgekommen sind, die auch, ja, auch eine Krankheit in der Familie hatten, wo sie sagten, da müssen wir jetzt nochmal drüber hinwegkommen. Und ich dachte, Mensch, kommen Sie doch wieder, die sind jetzt wiedergekommen. Und wenn ich dann so sehe, dass sich jemand die Zeit nimmt, ja, und ich kriege ja auch teilweise noch handgeschriebene Karten.
Ich wollte gerade fragen, ob das Standard ist bei euch, dass ihr so lange Briefe und Nachrichten
kriegt.
Es
ist unglaublich und für mich ist wichtig, dass jede dieser Nachrichten werden alle, gute oder wie auch Kritiksachen, werden sofort beantwortet. Und im Normalfall schaffen wir das innerhalb 24 Stunden, aber spätestens 48 Stunden ist unser Standard, dass sowas beantwortet wird. Und daran kann ich an der heutigen Zeit erkennen, wenn jemand wirklich berührt war und ein emotionales Erlebnis im Hotel hatte, dass wir da eine Rückmeldung bekommen. Und die geht immer sofort an die Mitarbeiter, weil ich immer sage, Lob ist die beste Motivation der Mitarbeiter.
Das stimmt.
Weil die sagen, wow, guck mal, es hat alles, was ich gemacht habe, das hat sich gelohnt. Und daran kann man das den Gradmesser messen. Und das Zweite ist Stammkunden. Die Gäste kommen zurück und zurück und zurück. Und wir haben so ungefähr 60% von Stammgästen. Und das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Ja. Und daran kann ich auch messen, dass das, was wir machen, gut ist und richtig ist, weil sonst würden die Gäste nicht wieder zurückkommen.
Wenn wir über emotionale Guest Journey sprechen, kommen wir ja auch sehr schnell und automatisch zum Thema Individualisierung. Mhm. Ab welchem Moment beginnt für dich tatsächlich in der Guest Journey die richtige Individualisierung des Aufenthaltes?
Die fängt bei der Reservierungslegung an. Ja, dass wir hinterfragen, dürfen wir fragen, was bringt sie nach Hamburg und so. Und es gibt ja auch die verschiedensten Sachen. Teilweise ist es auch, jemand Krankes zu besuchen oder jemand ist selber krank, der sich hier bei einem Facharzt oder Spezialisten behandeln möchte. Oder ich komme auf einen Geburtstag meines Freundes oder keine Ahnung, da ist Junggesellen oder Junggesellenabschied von der besten Freundin in Hamburg. Gibt ja 1000 Sachen. Und wenn man sich dann darauf einstellt oder ja, ich habe für meinen Mann, der hat Geburtstag, das feiern wir jetzt in Hamburg, kombiniert mit, keine Ahnung, Musicalbesuch, Elbphilharmonie, wie auch immer, dass wir schon mal erstmal bei der Reservierungslegung abfragen, was ist eigentlich der Grund dieses Aufenthaltes. So. Und da kann man ja schon extrem viel draus lesen und ablesen, was man für diese Gäste machen kann oder denen vorschlagen kann, wenn sie ankommen. Und dann haben wir natürlich unsere Gäste, die schon da gewesen sind. Von denen notieren wir uns so viel wie möglich Vorlieben, dass wenn die dann kommen, dass wir alles das dann schon vorbereitet haben. Ob das jetzt ein Extrakissen ist oder eine synthetische Allergenbettdecke oder wie die ihren Cappuccino trinken mit Hafermilch oder da gibt es ja 1000 Sachen. Und das kommt natürlich extrem gut an, wenn man das dann schon vorher weiß und sagt, ja, sie trinken noch immer ihren Cappuccino mit Hafermilch, dürfen wir den heute auch servieren? Und da merkt der Gast, man hat sich Gedanken gemacht. Nicht einfach, da kommt einer an und dann wird automatisch ein Zimmer zugeteilt. In welchem Zimmer waren die? Dann fragt man ja auch immer, wie war der Aufwand? War das alles? Ja, war das Zimmer, war super, hätte ich auch gerne wieder. Dann schreiben wir dahinter Wunschzimmer, dann weiß man schon, okay, wenn wir so ein Zimmer zuteilen. Und dann merkt der Gast, Da hat sich einer Gedanken gemacht, hat sich schon auf meinen oder unseren Aufenthalt vorbereitet. Und das kommt natürlich sehr gut an, als wenn einfach, wie oft bin ich in Hotels, wo ich schon x-mal war, dann fragen die mich, ja, schön, dass Sie, dürfen wir Ihnen das? Und ich sage, ich war ja schon mal hier, darf ich jetzt Ihre Adresse haben? Müsste eigentlich alles in der Kartei vorhanden sein, wo ich dann merke, hat sich überhaupt gar keiner drum gekümmert und bräuchte eigentlich mit 3 Knopfdrücken, wüsste man, wann ich hier war, in welchem Zimmer ich gewesen bin und so weiter, ob da irgendwelche Vorkommnisse waren. Aber da wird sich die Mühe nicht gemacht. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass der Gast das merkt.
Aber gibt es für dich hier auch irgendwo eine Grenze? Also wann kippt diese Aufmerksamkeit in Aufdringlichkeit?
Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Da braucht man Fingerspitzengefühl. Ne? Und man merkt das also auch. Und da gibt es nicht ein Rezept für alle. Sondern da muss der Mitarbeiter ein ganz gutes Gefühl haben, wie nahe kann ich an jemanden rankommen, zum Beispiel auch im Restaurant. Da gibt es dann Gäste, da ist das relativ einfach, da sehe ich, da sitzt jetzt ein älteres Ehepaar, so, die haben sich gar nicht mehr so viel zu sagen und die freuen sich dann, wenn sie entertained werden. Da ist die Grenze also sehr weit, also je näher du rankommst, desto mehr, weil die, das finden die super und dann auch so. Jetzt hast du da vielleicht ein Pärchen, wo du siehst, erstes Date oder, keine Ahnung, hochverliebt, die wollen dich da gar nicht sehen. Also das heißt, da macht man das Notwendigste und lässt sie selber und geht dann auch, fragt auch gar nicht, darf ich nachschenken, sondern wenn die da im Gespräch vertieft sind, wie auch immer, automatisch machen, gar nicht fragen. Ja? Oder 2 Geschäftsleute, die einen Deal machen, da merkst du, mit denen kannst du vorher was machen, aber jetzt sind die im Gespräch, also in Ruhe lassen. Da muss man ein Feingefühl für entwickeln. Und man merkt das auch an der Körpersprache auch und an, ja, auch an dem Gesichtsausdruck. Wenn man merkt, man kommt da zu nah ran, dann kommt so eine, die gehen dann so ein Stück zurück. Du kannst im Gesicht sehen, das ist jetzt eine Frage oder wir kommen jetzt in einen Bereich rein, der ist privat, das möchten die nicht. Und das trainieren wir auch so in Schulungen. Aber es ist halt nicht schwarz und weiß. Und da ist ja auch jeder Mensch anders, wie er das zeigt, ob er jetzt das Gefühl hat, das wird jetzt zu aufdringlich und man kommt da zu nah ran, weil man zu sehr eine emotionale Beziehung aufbauen will.
Eine emotionale Guest Journey, die entsteht ja nicht auf dem Papier, sondern vor allem wird sie ja getragen durch die Menschen.
Genau.
Und du leitest ein großes Haus mit sehr vielen Mitarbeitenden. Wie schafft man es denn, ein Team zu inspirieren, dass sie Emotionen nicht nur verstehen, sondern gerade auch im Alltag wirklich leben?
Ja, das muss man also einmal vorleben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das sehen die ja auch, weil ich auch täglich im Hotel unterwegs bin. Und ich führe halt viele Gespräche mit Mitarbeitern und auch ad hoc, wo ich sage, Mensch, wollen wir uns nicht mal auf einen Kaffee treffen? Und dann viele, die dann neu sind, sagen, oh, was will der Chef jetzt von mir? Habe ich irgendwas gemacht oder so? Und dann sitzen die bei mir im Büro so mit der, ich sage, ja, ich wollte nur mal sehen, wie geht's denn? Und bringt der Job noch Spaß? Und weil ich möchte immer so gerne die Temperatur auch fühlen, wie ist es? Und weil es bei mir früher so war, wenn ich in einer Abteilung oder in einem Job war und sobald ich das Gefühl hatte, es wird Routine, ich kann das, dann wollte ich was Neues machen. So, das war jetzt gut abgehakt und jetzt spannend, noch eine neue, andere Abteilung. Gibt natürlich auch Mitarbeiter, die mir sagen, bin total happy hier und ich will gar nicht um die nächste Abteilung, weil mit dem so, was ich mache, das ist mein eigener Seelenfrieden. So, und wenn ich dann diese Gespräche führe, dann kann man indirekt auch ein Coaching machen bei dem, das, was jetzt gar nicht ist, haben wir Training, sondern einfach, oder ich habe jemanden beobachtet, wie er den Gästen umgegangen ist. Und dann sag ich erstmal, wie zu sagen, Mensch, du machst das richtig toll und super, ich habe das gesehen und Feedback gekriegt von der und der Familie. Und dann kann man natürlich sagen, okay, wenn du es noch besser machen willst, dann kannst du das und das machen, ja. Und nicht sagen, okay, also was ich da gesehen habe, das war nicht gut, sondern positive reinforcement bringt extrem viel. Und für mich ist das so, weil ich in einer Generation aufgewachsen bin, wo die Chefs immer probiert haben, die Fehler zu finden. Und dann gab es sozusagen also eins drauf oder die Peitsche oder so und das und das. Und das, finde ich, ist vollkommen der falsche Ansatz. Ich mache das schon seit Jahrzehnten, dass ich sage, ich möchte die Mitarbeiter dabei in Anführungszeichen erwischen, wenn sie was richtig machen, richtig gut machen. Und dann vor allen Leuten loben, die guten Seiten noch besser herauskennen. Und jeder von uns weiß ja, jeder hat schwache Seiten und starke Seiten. So. Und ich denke, viele machen einen Fehler, sie wollen immer ihre schwachen Seiten korrigieren und sagen, oh, da muss ich besser werden und dann Neujahrsvorsatz, alles gut. Aber ganz ehrlich, vor allem im Verhalten und bestimmten Sachen, das ist so drin, das kann man nur marginal korrigieren. Ich sage immer, nimm lieber deine ganze Energie zusammen und mach das, was du gut machst, richtig gut. Sei dir bewusst, wo deine Schwächen sind. Umgebe dich mit Leuten, die das, was du nicht so gerne machst oder nicht so gut kannst, machen oder die können das, anstatt immer zu gucken, da wo ich schwach bin, dass ich da mich drauf konzentriere. Da habe ich minimal Erfolg, sondern ich muss das machen, worin ich gut bin. Und da habe ich einen viel größeren Effekt, als immer zu gucken, ha, da musst du dich verbessern und so weiter und so fort. Ich muss wissen, was ich nicht gut kann und muss gucken, wie das kompensiert wird.
Bevor wir gleich zum Thema Zukunft von Luxus sprechen, müssen wir natürlich noch auf die Generation schauen, die Erwartungen gerade neu sortieren, und zwar die Gen Z. Denn sie fragt oft nicht zuerst, wie exklusiv ist etwas, sondern wie echt fühlt es sich eigentlich an. Genau deshalb ist jetzt wieder Zeit für unseren Gen Z-Spot. Und Mino, du bist heute wie immer unsere Insiderin als Vertreterin dieser Generation.
As always.
Mino, wenn du heute an Luxus denkst, was ist für dich wirklicher Luxus?
Ich glaube, Luxus ist für mich vor allem, wenn ich mir um nichts mehr Gedanken machen muss. Also wenn einfach alles glatt läuft, ich mich einfach fallen lassen kann, wenn ich irgendwo im Hotel bin oder wo auch immer und ich einfach nur noch genießen darf. Ich glaube, das ist für mich echter Luxus.
Und oft fallen ja immer noch die Terms neuer Luxus versus alter Luxus. Da hat man ja auch verschiedene Sichtweisen. Was würdest du sagen, ist für dich alter Luxus?
Oh, ich glaube, wenn alles zu steif ist, also ich denke hier an sowas wie Abendkleid und Smoking, Knigge pur, einfach diese ganze Verklemmtheit. Ich will meinen Aufenthalt ja genießen können und nicht ständig dran denken, oh Gott, mache ich alles richtig, beachte ich alle Regeln. Das kann ich dann auch nicht mehr genießen.
Ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Und woran merkst du heute eigentlich, ob sich ein Haus wirklich besonders anfühlt und nicht vielleicht einfach nur zu teuer?
Ich glaube, dass merkt man daran, dass das Gefühl halt über den ersten Eindruck hinausgeht. Also, dass die gesamte Guest Journey stimmt. Dass ich nicht nur reinkomme und denke mir, oh, was eine schöne Lobby, sondern dass einfach alles rundum stimmt und diese Vermittlung von echten Emotionen durch den ja, individuellen Umgang, wie wir es ja schon hatten, mit den Gästen komplett funktioniert. Und es eben nicht nur die Fassade ist und schöner Online-Auftritt und dann kommst du da hin und siehst da irgendwie Dreck in der Ecke.
Ingo, du hattest ja vorhin gesagt, dass eure Zielgruppe ja immer jünger wird, also zunehmend auch jünger geworden ist. Wenn du jetzt Mino hörst, erlebst du genau diesen Wandel auch bei eurer jüngeren Generation, die ihr vor Ort habt, dass sich da definitiv die Erwartungshaltung auch einfach ändern?
Ja, absolut. Und das kann ich auch nur unterstreichen. Ich glaube, Gen Z, die gucken wirklich auch, ob das echt ist, ob das nachhaltig ist, ja, und nicht irgendwas Gespieltes, Aufgesetztes, alter Luxus, weil da irgendwie ein alter Kronleuchter hängt oder so, jetzt bin ich Luxus. Und was interessant ist, ich habe da schon von 20, 25 Jahren schon dran gearbeitet, als ich angefangen habe zu sagen, okay, was muss ich machen, damit ich auch die junge Generation ins Hotel reinbringe und die da schon ranführe. Angenommen, jetzt jemand im Teenageralter hat Geburtstag. So, wer würde da ins Vierjahreszeiten kommen? Würde sich doch keiner wünschen. Und das hat jetzt so zugenommen, dass also auch viele so von unseren Gästen oder auch Freunden sagen, also meine Tochter, die wollte jetzt unbedingt im Grill, die wollte, dass wir jetzt ihr Abitur da feiern und so. Und das war ihr Wunsch. Und was ganz witzig war, jetzt am Samstag, da haben wir zufällig von Konrad eine Mitschülerin auf der Straße getroffen, die auch sehr mitteilsam ist. Und die sagte, ja, und Frau Peters, ich wollte nur sagen, ich habe zu meiner Mami schon gesagt, wenn ich Geburtstag habe, ich habe mir gewünscht, im Grill zum Essen zu gehen. So, und kannst du nicht mitkommen und Konrad auch? Und wir wollen dann und dann kommen und so. Da habe ich gedacht, yes. Und so merke ich, dass das, was wir anbieten und auch wie unser Service ist, dass das ankommt, weil das kommt von denen, die wollen da hingehen und die Eltern sagen nicht, okay, wir wollen jetzt mal schön essen gehen zu deinem Geburtstag, wir gehen dahin, sondern sie möchte dorthin gehen und das ist für mich immer, also kann ich mich also totfreuen, zu sagen, wir haben es geschafft, wirklich von da bis da eine Zielgruppe zu haben und das ist auch schön, wenn du dann durch so ein Restaurant durchläufst, da sitzt auch der Banker in seinem Nadelstreifenanzug, da sitzen jüngere Leute, die, keine Ahnung, auch mit einer Ripped Jeans und einfach cool aussehen, die, keine Ahnung, in der Werbebranche sind oder hier bei euch OMR arbeiten, wie auch immer, die sich da wohlfühlen. Jüngere, auch wie ältere, die schon seit Generationen hingehen. Und wenn die alle sich aneinander die Schulter reiben und sich wohlfühlen, jeder in seiner eigenen Art und dort nicht sich ausgegrenzt fühlt, so okay, die gucken mich an, ich bin ja nicht richtig angezogen, sondern es ist ein Mischmasch, wo du alles siehst und das gibt sozusagen dann auch, weiß ich nicht, dieses extra Special Feeling, als wenn du nur eine Zielgruppe hast, ja. Und glaube, das haben wir relativ gut geschafft und das freut mich auch.
Das passt auch ganz gut zu dem Gespräch, was wir heute mit einer Kollegin nämlich hatten. Die hatte auch erzählt, das letzte Mal, als sie nämlich bei euch auch im Nicki 9 war, dass es ja ganz schön auch die Atmosphäre aufgelockert wird. Ob es jetzt anhand eines DJs zum Beispiel wird oder du dann wirklich, das Publikum ist bunt gemischt. Der eine hat halt eine kurze Shorts an.
Genau.
Und da sagt keiner dem, bitte zieh dich mal um. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, hier an dieser Stelle zu sagen, weil da kommen wir ja wieder zu diesem Thema Hemmschwelle, was wir ja am Anfang hatten.
Dass Steifheit, jeder denkt, genau.
Genau.
Damit kommt auch Arroganz daher, so zu gucken, wie sieht der denn aus? Und das, hoffe ich, haben wir nicht bei uns. Zumindest habe ich da sehr großen Wert drauf gelegt, weil das war mein Anfangsproblem, als ich anfing, dass ich merkte, okay, hier ist ja gar keiner mehr in diesem Hotel, weil irgendwie ist diese Generation schon weggestorben, die das Hotel immer frequentiert. Aber da ist nichts nachgekommen, überhaupt nichts nachgekommen. Aber wir haben auch nichts dafür getan. Oder wer auch immer vor mir war, nichts dafür getan, dass sich die neue Generation wohlfühlt und auch gerne kommt. Und das hat natürlich nachher auch ein bisschen damit zu tun, dass du technisch und auch, sage ich mal, Digitalisierung, dass du da auch aufgerüstet bist. Wir werden auch in naher Zukunft das auch anbieten, dass ich sagen kann, ich kann mit dem QR-Code einchecken, ich kann mir die Rechnung schicken, all diese Sachen. Aber was wir machen werden, wir werden immer beides anbieten. Das ist natürlich viel teurer. A, weil ich verschiedene Altersgruppen und Marktsegmente bedienen möchte. Die einen möchten das, die anderen möchten das. Wenn ich jetzt geschäftlich unterwegs bin und ich habe einen eng getakteten Terminkalender, dann brauche ich nicht unten eine Riesenansprache, wie es mir geht und warum ich hierher komme, weil ich in der Zeitdruck bin. Dann will ich aufs Zimmer rauf. Ich will mit meinem Laptop einmal meine E-Mails runterladen, rausschicken, die ich im Flieger bearbeitet habe. Und ich möchte, dass alles schnell, effizient und seamless funktioniert. Und ich komme dann das andere Mal privat und dann möchte ich aber ganz anders haben. Dann möchte ich gerne mit dem Empfang sprechen. Was läuft in der Stadt? Was schlagt ihr vor? Wo sollte man hingehen? So, und ich glaube, unser Erfolg wird darin liegen, dass wir alles für alle anbieten können, dass jeder mitgenommen wird. Und das gerade, was für ihn oder für sie passt, dass wir das im Angebot haben. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige, weil viele sagen, ja, also das ist ja Quatsch, das braucht ja kein Mensch und wir haben nur persönlichen Service. Das ist nicht, das stimmt nicht. Man muss beides haben. Ich sehe es an mir selber. Mal möchte ich das und mal möchte ich was ganz anderes haben. Und wenn ich beides im Angebot habe, ist das natürlich eine coole Sache.
Glaubst du, es gibt trotzdem Aspekte, wo die Luxushotellerie im Blick auf die Gen Z noch umdenken muss? Also, was wird heute noch unterschätzt?
Ich glaube, dass wir noch eine ganze Ecke an Hotels haben, die sich damit noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt haben und die sozusagen noch so ein bisschen Oldschool-Hotellerie betreiben. Und das spiegelt sich immer darin wider, wenn man sagt, okay, so ist das, so machen wir das. Und dann muss sich im Prinzip der Gast da anpassen auf meine Art, wie ich Hotellerie mache. Und das ist falsch. Ich muss gucken, welche Marktsegmente spreche ich an und was möchten die und was haben die für Wünsche und was sind da für Erwartungshaltungen, die ich dann auch bedienen muss. Sonst funktioniert das nicht. Aber auf der anderen Seite, I can't be everything to everybody. Mm. Alles kannst du nicht abdecken. Also man muss dann schon gucken, wo man sagt, okay, hier ziehe ich jetzt den Strich. Das können wir nicht mehr leisten. Aber ich glaube, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt, kann man eine sehr große Bandbreite abdecken. Interessanterweise höre ich immer eher, dass wir wieder dahin zurückgehen, wo wir auch früher waren. Das heißt also, ich nenne das leisen Luxus. Früher, wo man aber sagt, okay, ich finde das toll, ich werde nett begrüßt, man liest mir die Wünsche von den Augen ab. Wenn ich jetzt mitbekomme, okay, da kommt jetzt ein Ehepaar an und der Mann hat Geburtstag, dass wir dann schon rausfinden, an welchem Tag, und dann kommt eine Überraschung und dann kommt hier ein Geburtstagskuchen, und wenn die irgendwo zum Essen sind, dann machen wir da ein paar Rosenblätter hin und machen Happy Birthday und solche Geschichten. Wo ich sage, Mensch, das ist doch toll, ich werde richtig, ich werde gewertschätzt, ich werde wahrgenommen als Gast, meine Bedürfnisse. Und dann siehst du Hotels, die denken, sie haben ganz toll für Gen Z alles da, weil es ultra modern und cool ist, wie auch immer. Aber die Mitarbeiter interessieren sich eigentlich gar nicht für die Gäste, und das wird so abgespult. Aber sie denken, sie haben die Zielgruppe voll auf dem Schirm, haben sie aber nicht. Weil ich glaube, sie dann auch gar nicht mit denen sprechen und rausfinden, was sind eigentlich die Erwartungshaltungen. Und das ist, glaube ich, ein Fehler.
Ich denke, keiner darf die Augen verschließen vor dem Thema Digitalisierung. Nur man muss halt für sich überlegen, Digitalisierung und der Einsatz von KI, ja auch zwei verschiedene Dinge, die ja gerne über einen Kamm geschert werden. Was muss ich alles mitmachen als Hotel? Also muss ich wirklich alles machen? Gerade in eurem Segment, Ingo, ist ja der persönliche Touch nach wie vor super wichtig. Und man darf ja auch nicht vergessen, wo die Hotellerie ja gestartet hat oder wo sie immer noch ist. Wir sind am Ende des Tages ja immer noch Gastgeber.
Was ich gesagt habe, als wenn man zu Hause Freunde, Bekannte, begrüßt.
Richtig.
So. Aber ich denke, KI und Digitalisierung auch im Hotel extremst wichtig. Ja. Nicht unbedingt direkt am Gast, aber wir haben jetzt zum Beispiel die ganzen Abläufe im Backoffice, alles digitalisiert. Da waren wir noch wirklich hinterher, muss ich sagen. Und was das an Effizienz dann ergibt, das ist schon wirklich unglaublich. Und wir haben also auch glücklicherweise durch unseren Eigentümer, der ja im Lebensmittelhandel ist und die also wirklich mit Logistik viel zu tun haben, über eine Firma, ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, einen großen Softwareanbieter, der eigentlich nicht auf Hotels spezialisiert ist, sondern auf Logistik, haben wir also unseren ganzen Backbereich digitalisiert, also das sozusagen automatisch sogar, dass unsere Lieferanten, mit denen wir arbeiten, da sind wir mit den Systemen vernetzt. Das heißt also, wenn wir bestimmte Produkte haben, probieren wir auch immer 3 Angebote zu bekommen, dass wenn die eine Preiserhöhung haben, wird das automatisch bei uns im System eingepflegt. Wir wissen, wie viel wir verbraucht haben, dann geht automatisch digital eine Order raus, dass das dann angeliefert wird. Das System kann sehen, wer hat jetzt für dieses Produkt, also wenn es ein generisches Produkt ist, 1 Liter Milch oder Mehl oder Nudeln, wenn ich jetzt über frischen Fisch spreche oder Fleisch, das ist eine andere Sache, da gibt es Marktpreise. Wer hat da den besten Preis, dann bekommt er. Und vorher haben wir da telefoniert und gemacht und getan und gefaxt. Mhm. Heutzutage ist das alles digital, hat mit dem Gast nichts zu tun, aber dadurch können wir natürlich uns besser auf den Gast konzentrieren, dass wir nicht für ganz normale automatische oder, sag ich mal, herkömmliche Prozesse, die gemacht werden müssen, viel Arbeitszeit verwenden müssen, dass sowas digital läuft, es läuft schneller, reibungsloser und auch fehlerfreier, als wenn alles von Menschen gemacht wird. Und da gehört auch KI dazu. Also wir nutzen das schon, aber wir probieren, das im Back-Bereich so zu nutzen, dass der Gast das nicht sieht, dass zwar die Systeme dadurch mehr seamless sind und dadurch der Service für den Gast besser wird, aber wir dürfen uns dem auf gar keinen Fall verschließen. Und ich bin der absoluten Meinung, dass KI so extrem wichtig ist heutzutage. Und ich bin auch nicht der Meinung, weil viele sagen, oh, und KI, das nimmt uns Arbeitsplätze weg. Nein. Und so. Durch KI werden neue Felder geschaffen, die weitere Betätigungsfelder, die uns in ganz neue Dimensionen reinbringen. Und ich glaube, wer das unterschätzt und sich nicht damit beschäftigt, wird ganz schnell abgehängt werden. Auch in der Hotellerie, gerade in der Hotellerie.
Das ist auf jeden Fall ein guter Schlusssatz. Eine Sache würde mich tatsächlich noch mal interessieren, und zwar, wenn wir noch mal Gen Z, aber aus der Sicht der Mitarbeitenden kurz anreißen. Mhm. Wie nimmst du die Gen Z als Mitarbeitende eigentlich bei dir wahr, und verändert diese Generation vielleicht nicht nur den Gastanspruch, sondern auch die Kultur hinter dem Service?
Absolut. Ja. Also ich stelle fest, wenn ich zurückgucke, und damals haben wir 120 Auszubildende gehabt, als ich gelernt habe, Anfang der 80er Jahre. Heute haben wir 60, was auch noch sehr viel ist. Und ich sage uneingeschränkt, die Azubis, die ich heute habe, sind also x-mal besser und cleverer und smarter und engagierter als meine Mit-Azubis, die ich vor 40 oder 50 Jahren hatte. Ich kann nur von denen sprechen, die für uns arbeiten. Die sind sowas von interessiert, die denken mit, aber ich gebe denen natürlich auch Freiraum. Was für mich wichtig ist, jeder muss alleine Entscheidungen treffen können, ja, ohne dreimal nachzufragen. So. Und wenn die Entscheidung nun mal nicht richtig war, ist das nicht schlimm, dann reden wir drüber, lernen da draus, machst nächstes Mal anders. Und es ist so eine Freude bei uns, die jungen Leute zu sehen, was sie auch schon heute alleine können und machen, wo wir früher gar nicht rangelassen wurden. Ich kann nur sagen, wir haben eine ganz tolle junge Generation, die auch so viel, also einen Mehrwert auch in die Hotellerie bei uns reinbringt, dass ich auch wirklich stolz auf die bin. Und weil es wird immer gesagt, es gibt immer solche und solche. Ja, und die jungen Leute, die wollen nicht mehr arbeiten und dies nicht und jenes und die wollen nur Work-Life-Balance. Und ja, da gibt es sicherlich überall auf der Welt, in allen Schichten und Bevölkerungen und was weiß ich, diese und diese. Aber ich kann nur sagen, unsere jungen Leute, die bei uns arbeiten, sind einfach super, die sind sensationell und geben auch so einen Kick. Und es ist auch interessant dann zu sehen, wenn du dann so junge, engagierte Mitarbeiter hast oder Mitarbeitende hast, wie sich dann die Langjährigen das auch abgucken und sagen, Mensch, guck mal, so und so. Ja, also das hat auch einen Effekt. Und abschließend kann ich dazu nur sagen, ich habe einen, der ist jetzt lange im Ruhestand, auch schon Mitte 80, Kurt Wachtfeidel war sozusagen die Legende der Hotellerie, ein Deutscher aus München, mit dem durfte ich in Thailand zusammenarbeiten. Und der hat mir gesagt, Ingo, weißt du was, bei mir ist gerade was passiert, wirklich überhaupt nicht gut, habe ich gar nicht aufgepasst. Bei mir sind gerade 8 Abteilungsleiter innerhalb eines Jahres in Ruhestand gegangen. Und ich habe mich überhaupt nicht darum gekümmert, dass wir Nachfolge haben, Succession Planning, wie man heute sagt. Und da ist so viel, so dieser Knowledge Transfer hat nicht stattgefunden. Da ist so viel jetzt verloren gegangen. Ich fange ganz von vorne an. Und du musst drauf achten. Sagt er, du musst das so führen, dein Haus, als wenn du, wie das früher war, sag ich mal, an den Bauern Landwirtschaft. Da haben 3 oder 4 Generationen unter einem Dach gelebt, haben sich gegenseitig unterstützt. Und das funktioniert aber nur, wenn sich die Generationen respektieren. So, das heißt, die Jüngeren bringen neue Ideen rein, frische Ansätze. Die Langjährigen haben die Erfahrung, wenn mal irgendwo eine Krise kommt, ganz ruhig bleiben, haben wir schon gesehen, machen wir so und so. Das heißt, die eine Generation muss von der anderen lernen. Ja, das ist wie mit den Gästen. Wenn ich nur junge Gäste hätte, das wäre auch nicht schön, sondern weißt du, wenn du von jeder Altersgruppe und auch verschiedenen Berufsgruppen eine gute Mischung hast und genauso funktioniert das auch, weil dann sagen die Langen, boah, bin ich interessant, ich habe noch nie Social Media, zeig mir doch, wie das geht, wie macht man so einen Instagram-Account, was kann man da sehen und die jüngeren Mitarbeiter lernen von den Langen dabei sind und wenn man sich gegenseitig dort befruchtet, ja, und voneinander lernt, so eine Homogenität hat, das ist, glaube ich, absolut wünschenswert. Und das sehe ich halt auch, dass unsere jungen Leute auch die sozusagen anstecken, auch mal was Neues zu machen und sich zu öffnen, die schon lange mit dabei sind.
Zum Schluss wollen wir mit dir noch nach vorne schauen, Ingo. Wenn Exzellenz heute Standard ist und Individualisierung zum Wettbewerbsvorteil wird, was wird Luxushotellerie in Zukunft wirklich unvergesslich machen?
Es sind halt diese einzigartigen Momente, die in Erinnerung bleiben, ne? Turning moments into memories. Und das ist das, was dann einen Aufenthalt besonders macht. Und ich bin mir sicher, gut, wir können alle nicht in die ganz weite Zukunft gucken, aber das, was ich heute sehe, auch wie sich die Welt entwickelt, ist das, glaube ich, eine Sache, die hat Zukunft, weil das sind einfach dann so Momente und Aufenthalte, die nicht alltäglich sind. Und die besonders sind und ja, die eine gewisse Wärme haben, die eine Geborgenheit haben und wo ich merke, ich werde mitgenommen, ich werde wahrgenommen, ich bin besonders. Und ich glaube, in dieser jetzigen schnelllebigen Zeit, wer das gut und authentisch rüberbringen kann, das ist der Gewinner.
Und bei allem Wandel, was ist für dich im Luxus wirklich zeitlos? Also gibt es etwas, was sich niemals verändern darf, wenn ein Haus jetzt zum Beispiel wie das 4-Jahreszeiten seine Seele, nenne ich sie mal, behalten will?
Seele sind ja die Mitarbeitenden. So. Mhm. Und was wir nie verlieren dürfen, ist das Interesse an unseren Gästen und die Neugier, Was möchten unsere Gäste? Was können wir für die Gäste tun, dass sie sich wohlfühlen, dass sie einen unvergesslichen Aufenthalt haben? Und diese Neugier, sich darauf einzustellen. Wenn wir das verlieren, dann haben wir verloren. Dann können wir hier für ein paar hundert Millionen das tollste, schönste, schickste Hotel hinbauen mit allen Bells and Whistles. Und es wird nichts sein. Es wird dann ein Gebäude sein, ohne Herz und ohne Seele. Und das ist meines Erachtens nach die Zukunft. Und was für mich immer wichtig ist, ich sage immer, der Erfolg von heute ist der Schnee von gestern. Wir müssen jeden Tag wieder anfangen, uns neu zu erfinden. Und ich frage mein Team auch immer, jede Serviceleistung, die wir leisten, ist das noch zukunftsgemäß? Ist das noch zeitgemäß? Bei vielen Sachen sagen wir, ja, ist noch, machen wir so. Aber bei einigen sagen wir, nee, ist nicht mehr zeitgemäß. Müssen wir ändern? Müssen wir abschaffen oder anders machen? Also es ist ein Prozess, den man sich immer wieder hinterfragt, immer wieder erneuert. Was ist es, was wir machen müssen, damit wir zeitgemäß bleiben? Das macht ihr ja hier auch. Aber es gibt halt eine ganze Ecke, die das irgendwann mal verschlafen und sich zurücklegen und sagen, ah, wunderbar, wir machen hier alles richtig. Und die dann den Gästen diktieren wollen, wie es sein soll, dann müssen sie einchecken und dann müssen sie auschecken und dann müssen sie, bei uns muss der Gast gar nichts, außer die Rechnung zu bezahlen.
Aber jetzt mal ganz direkt gefragt, welche konkreten Erwartungen werden Gäste denn in den nächsten, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahren als ganz selbstverständlich mitbringen, auf die sich die Luxushotellerie oder auch Hotellerie im Allgemeinen schon heute einstellen muss?
Ich glaube, dass die Erwartungshaltung sein wird, noch diesen jetzigen zeitgemäßen Komfort zu haben, die persönliche Ansprache, aber trotzdem, dass alles schneller gehen muss. Es muss, also das hat man ja heute auch schon teilweise nicht alle. Wir machen gerade eine große Umstellung bei uns im ganzen Kommunikationssystem, dass ich überall automatisch meinen eigenen Content abspielen kann. Dass ich, wenn ich reinkomme und ich da schon mal gewesen bin, dass die Geräte sofort die ID erkennen, dass ich gar nichts mehr eingeben muss. Dass ich meine Rechnung schon auf dem Bildschirm sehe, die direkt schon begleichen kann. Wenn ich nicht möchte, am Empfang vorbeizulaufen, dass ich mit dem QR-Code schon über den Fahrstuhl ins Zimmer reinkomme. Das sind alles Sachen, glaube ich, die in der Zukunft erwartet werden. Und da sind wir auch schon in der Vorbereitung, sowas einzuführen. Nur ich bin immer jemand, ich mache ungerne Schnellschüsse. Viele kommen und präsentieren einem Konzepte, die auf so einer Demo-Model funktioniert alles wunderbar. Aber wenn es dann tatsächlich eingeführt wird, sind sehr, sehr viele Fehler dabei. Ich warte lieber noch einen Augenblick, um zu gucken, funktioniert es richtig? Wer hat das schon mal ausprobiert? Und dann führen wir Sachen ein. Aber ich glaube, das sind konkrete Maßnahmen, die Gäste in den nächsten Jahren erwarten werden von einem Hotel der Luxusklasse.
Und wenn wir nochmal auf die veränderten Gästebedürfnisse schauen, sehen wir ja auch, dass klassische Hotelaufenthalte heute nur einen Teil des Marktes abdecken. Themen wie Longstay, Service Apartments, Apartment Hotels gewinnen zunehmend an Bedeutung. Wir selber arbeiten ja in der Nische. Beobachtest du hier einen grundsätzlichen Wandel darin, wie Menschen heute wohnen, reisen oder auch Hospitality erleben wollen? Und was bedeutet das explizit für die Luxushotellerie?
Ja, natürlich gibt es Longstay, da gibt es sicherlich einen Markt, der auch so gerne lebt und auch privat lebt. Das ist nicht unser Segment. Obwohl ich dazu sagen muss, wir haben auch eine gewisse Klientel von Longstay, die zum Beispiel jetzt ihre Häuser umbauen und sagen, okay, oder von einem Haus oder einer Wohnung zu anderen gehen oder für ein paar Monate wohnen, weil sie, und das natürlich auf einem hohen Niveau, weil natürlich auch gewisse Preise haben, die jetzt neu in einen Beruf reinkommen und sagen, okay, ich will jetzt erstmal im Hotel eine Weile wohnen, aber wir haben, weil das ist nicht unser Kerngeschäft. Und ich glaube, habe es schon mal gesagt, you can't be everything to everybody. Ich habe jetzt keine Hotelzimmer, wo ich jetzt Kochnischen eingebaut habe und Kühlschränke und dies, um jetzt diesem speziellen Segment Rechnung zu tragen. Natürlich haben wir angenehme, komfortable, auch große Zimmer und Suiten, wo sich jemand wohlfühlt, der längere Zeit bei uns wohnt. Und dann mache ich das auch mal so, dass ich dann denen zum Beispiel den Küchenchef vorstelle, so, wenn sie jetzt mal irgendwas haben wollen, was sie unbedingt essen, was nicht auf der Karte ist, sagen sie einfach Bescheid. Ich will mal ein richtig schönes Gulasch essen oder eine Erbsensuppe oder weiß der Teufel. Wir machen das für sie, gar kein Thema. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen und dann jetzt bei uns Service- und Kochnischen einzubauen für Longstay. Ich glaube, es gibt dann so für die verschiedenen Segmente dann auch bestimmte Anbieter, die sowas dann genau auch abbilden können. Und man muss aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Ne, man muss wirklich sagen, was ist mein Kerngeschäft? Und ich probiere darüber hinaus, das auch für Leute angenehm zu machen. Aber ich gehe dann nicht so weit, dass ich dann probiere, hier was zu haben und da und da und dort. Dann bin ich nachher mir selber nicht mehr treu.
Ich glaube, genau das macht unsere Branche ja auch irgendwo spannend, dass es da so viele verschiedene Anbieter gibt und so viele verschiedene Segmente. Also ich glaube, das macht es ja gerade cool, dass wir Luxus haben. Wir haben Longstay, wir haben Service Apartments, wir haben komplett durchdigitalisiert, wir haben ganz klassisch. Und ich glaube, das macht unsere Branche ja eigentlich so spannend, oder?
Ja, weil es halt so vielfältig ist. Ne? Ja. Und ja, auch die Bedürfnisse so viel vielfältig sind, dass man dann auch sagen kann, okay, da kann ich in eine Nische reingehen und genug Leute da, die genau das haben wollen. Und was ich auch glaube, in unserer Nische, wenn er ein unverwechselbares Erlebnis hat, you have a story to tell. Wo bin ich gewesen? Was macht dieses Hotel aus? Wer hat das gegründet? Wie ist das passiert? Was ist in politisch schwierigen Zeiten passiert? War das Hotel aufgeschlossen? Dies und das und jenes. Dass man auch dann mit einer Geschichte rauskommt, die resoniert, wo ich sage, okay, da bin ich gewesen und in den Mauern ist das und das passiert. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ansonsten hat man nur ein gesichtsloses, Hotel, wo man übernachtet, weil man irgendwo schlafen muss und der Gast sagt, okay, das muss in der Preisrange sein, abgedeckt, das Zimmer muss sauber sein, ich muss einen schnellen Check-in haben und ich muss in der Nähe sein, wo ich zu tun habe. So. Aber dieses Hotel habe ich in der nächsten Woche wieder vergessen, weil es einfach nur meine Bedürfnisse befriedigt. Ich muss irgendwo schlafen, ich muss irgendwo unterkommen, ich muss irgendwie was essen, weil ich meinen Hunger stillen muss. Aber da ist nichts Spezielles dabei, nichts, wo ich sage, das hat mich berührt und das bleibt in Erinnerung, sondern es war eine reine Funktion, die das erfüllt hat. Und das ist halt der Unterschied.
Eins muss ich ja doch nochmal loswerden, weil ich das sehr spannend fand, als du gesagt hattest, dass ihr jetzt anfangt, auch irgendwann mit QR-Codes und Co. Zu arbeiten, dachte ich im ersten Moment so, eventuell doch sehr spät. Und dann fand ich es aber sehr interessant, du hattest ja gesagt, nicht nur, weil du sagst, ich gucke und warte ein bisschen, bis halt bestimmte Fehler auch in Prozessen ausgemerzt sind, aber ich konzentriere und fokussiere mich halt auf eher die Digitalisierung, den Einsatz von KI im Backoffice, also auf diese Prozesse, um genau dann halt dem Gast ein optimaleres Erlebnis zu präsentieren, ohne dass er das Gefühl hat, durch das Thema Digitalisierung und den Einsatz von KI entfällt eine gewisse Nähe. Also das nehmen sie ja gar nicht wahr, außer dass die Prozesse ja doch im Hintergrund optimierter werden. Und man hat gar nicht mal so die Angst, dass die Digitalisierung irgendwie das Ganze unpersönlich am Ende des Tages macht.
Genau. Und der Gast kann sich ja entscheiden, auch mit der KI oder Digitalisierung, die wir vorne einsetzen, ob er sie nutzen möchte oder nicht.
Werden wir auch wieder zurück beim Thema Individualisierung, dem Gast halt die Wahl lassen am Ende des Tages, wie er es am liebsten hätte.
Genau, und das ist, glaube ich, großer Luxus, selber entscheiden zu können, wie es haben möchte.
Ja, dann zum Schluss, darauf basierend auch vielleicht nochmal ein bisschen provokant, kurz gefragt, glaubst du, dass Luxus in Zukunft weniger daran gemessen wird, wie beeindruckend ein Hotel ist und mehr daran, wie verstanden sich ein Gast dort fühlt?
Also ich sage immer, für uns ist leiser Luxus nicht das große Protz. Protz-Luxus ist nicht mehr, es gibt immer eine Gruppe, die sich damit dann posten und machen und tun. Aber ich glaube, die ist eher in der Minderheit. Und ich würde sagen, jemand, der das wirklich versteht und möchte, den spricht leiser Luxus mehr an als dieses laute, protzige, so noch übertragen, sehr stehende, irgendwie steht dann ein goldener. Und am besten gleich 5 goldene Rolls-Royce vor der Tür und kommt gleich eine große Kaviardose und von der Decke hängt ein Hummer runter und dann zu sagen, hier, ich kann es mir leisten, ich habe das Geld und hier bin ich und mache noch 3 Fotos. Das ist, glaube ich, die Zeit ist vorbei.
Kommen wir nun zu unserem Big Three aus unserer Episode. Nummer 1. Emotion ist der entscheidende Unterschied. Luxus lebt heute nicht mehr nur von Perfektion, sondern von Momenten, in denen sich Gäste wirklich gesehen, verstanden und berührt fühlen.
Key Takeaway Nummer 2. Individualisierung braucht Feingefühl und nicht nur Daten. Zwischen Aufmerksamkeit und Aufdringlichkeit liegt eine feine Grenze. Echte Individualisierung entsteht dort, wo Timing, Menschenkenntnis und Haltung zusammenspielen.
Und Nummer 3. Die Zukunft des Luxus liegt in der Balance. Zwischen Tradition und Innovation, zwischen Technologie und Wärme, zwischen Effizienz und echter Verbindung. Gerade darin liegt die Relevanz von Luxushotellerie von morgen.
Und Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge zur emotionalen Guest Journey angekommen. Lieber Ingo, vielen Dank für deine Zeit, deine Perspektiven und die spannenden Einblicke in die Welt der Luxushotellerie.
Ja, danke an euch beide. Es war ein sehr spannender und inspirierender Nachmittag.
Uns hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst und natürlich auch danke an euch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit allen, die sich für Hospitality, Trends und echte Gästeerlebnisse interessieren und begeistern lassen. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, lasst eine Bewertung da und schaut in den Shownotes vorbei. Dort findet ihr alle Links zu unseren Social-Media-Kanälen und noch ganz viel mehr.
Auch beim nächsten Mal sprechen wir natürlich wieder über ein ganz besonderes Thema. Also bleibt auf jeden Fall gespannt und bringt euch in 2 Wochen wieder mit. Bis dahin, macht's gut.
Tschüssi.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.